wie bereiten wir die Diabetes-Teams vor, dass sie also nicht nur wissen, wie Insulin rauf und runter geht und wie man einen kontinuierlichen Sensor anlegt oder eben eine Insulinpumpe programmiert, sondern dass man eben auch weiß, wie macht man das, indem man ein Immunmedikament, wie zum Beispiel Teplizumab, gibt, was muss man da im Einzelnen wissen? Bis dahin, wie sucht man einen Menschen aus, der geeignet ist für eine Stammzellbehandlung und wie macht man so eine Stammzellbehandlung?
O-Ton Diabetologie, der Podcast für ExpertInnen. Hier wird alles besprochen, was mit Diabetes zu tun hat.
Professor Thomas Danne ist eine der prägenden Gestalten der deutschen Diabetologie, auf jeden Fall sowieso der Kinderdiabetologie. Er war fast 25 Jahre lang Chefarzt am einschlägigen Kinderkrankenhaus auf der Bult in Hannover und in vielen Funktionen brachte er die Diabetologie und damit die Versorgung der Menschen mit Diabetes in Deutschland voran, zum Beispiel als Präsident der Deutschen Diabetesgesellschaft oder als Vorsitzender der Interessenvertretung Diabetes.de Deutsche Diabeteshilfe und natürlich auch als Chefredakteur zum Beispiel des Diabetes-Elternjournals. Seit letztem Jahr nun ist Thomas Danne im Unruhestand. Er ist Chief Medical Officer der weltweit agierenden Organisation Breakthrough, T1D, vielen besser bekannt unter dem ehemaligen Namen Juvenile Diabetes Research Foundation. Und wir fragen uns heute, ob wir ihn in Hannover antreffen oder in Lissabon oder in Berlin oder in New York oder wo auch immer.
Und wir, das sind Günter Nuber, Redaktionsleiter der Metrics Deutschland, den Sie eben schon gehört haben.
Und meine Redaktionskollegin Nicole Finkenau, die Sie eben hören. Bei uns erscheinen zum Beispiel die Diabetes-Zeitung, das Diabetes-Forum, der Diabetes-Anker und viele andere Formate der Medizinpresse Deutschlands. Nicole und ich, wir sind die Hosts von O-Ton Diabetologie.
Ja, lieber Thomas, wie schon angekündigt, wir möchten gern von dir wissen, wo wir dich denn heute erreichen. Kannst du bitte unsere Ratlosigkeit auflösen?
Ja, also mit großem Vergnügen erstmal hallo Günther, hallo Nicole. Ich bin ungefähr, ich würde sagen 200-300 Meter entfernt vom sogenannten World Trade Center in New York in einem Hotelzimmer und es ist hier 4 Uhr morgens, wenn ich das mal so sagen darf, weil es ab und zu mal gehe ich sozusagen in unseres Headquarter, das ist hier eben in der Nähe des World Trade Center in New York City. Und als wir das hier geplant haben, dachte ich tatsächlich, dass ich in Lissabon bin, wo ich wohne. Aber ja, wie das Leben so spielt, es ist morgen oder vielmehr heute Morgen ein wichtiges Meeting in New York und deshalb bin ich in New York. Und deshalb ist es hier 4 Uhr morgens und ich freue mich trotzdem sehr, mit euch zu sprechen.
Es gibt Menschen, die hätten einen solchen Termin dann abgesagt aufgrund von Terminverschiebungen. Herzlich willkommen auch von mir, lieber Thomas.
Gerne.
Natürlich interessiert mich zuallererst, wie es dir geht und was du dir vielleicht vorgenommen hast für das noch recht frische Jahr 2025. Wir müssen unseren Zuhörenden vielleicht sagen, wir haben Anfang Januar.
Ja, also was kann ich sagen? Es geht mir super gut. Der neue Job macht mir extrem viel Spaß. Und und auch mein Leben, unserer Familie, der Rutsch in die Familie, in das neue Jahr ging gut. Also alles super.
Das Stichwort ist ja schon gefallen. Du arbeitest seit einiger Zeit für die Diabetesorganisation Breakthrough T1D. Auf welchen Durchbruch arbeitet ihr denn genau hin? Denn der Durchbruch steckt ja schon im Namen drin.
Ja, also diese Organisation existiert ja schon seit 1971. Also die gibt es schon eine ganze Zeit. Hieß zunächst Juvenile Diabetes Foundation. Juvenile, juvenil, eben der kindliche Diabetes. Aber wir wissen ja alle, dass der Typ 1 Diabetes eben nicht nur bei Kindern vorkommt, sondern durchaus bei Erwachsenen. Zum Beispiel also die älteste mir bekannte Patientin mit Typ 1 Diabetes hat ihren Diabetes mit 90 Jahren gekriegt mit einer Ketoazidose. Also insofern, es gibt jetzt kein Alter, wo man vor Typ 1 Diabetes geschützt ist. Und da hat dann irgendwann mal die Organisation gesagt, wir müssen uns einen anderen Namen geben. Denn Juvenile stimmt in vielerlei Hinsicht nicht. Es gibt ja im Amerikanischen diejenigen, die gerne Rock-Pop-Musik hören, ja, kennen ja, dass man auch öfters über Juvenile Delinquents reden. Das sind also jugendliche Strafverbrecher. Insofern, das ist natürlich weit entfernt von Typ 1 Diabetes. Also der Name musste geändert werden. Und da eben viele Menschen auch immer wieder den Diabetes, Typ 2 Diabetes, Typ 1 Diabetes verwechseln, war eben auch das Interesse, können wir das in irgendeiner Weise deutlicher machen und deshalb jetzt im T1D, also Typ 1 Diabetes abgekürzt. Und die Organisation wollte eben auch deutlich machen, worum es uns geht, nämlich um Breakthroughs. Und was sind denn nun Breakthroughs? Breakthroughs sind Sachen, die tatsächlich das Leben von Menschen mit Typ 1 Diabetes verändern. Und zwar eben nicht nur ein kleines bisschen verändern, sondern eben einen Durchbruch darstellen. Und der Durchbruch, auf den wir natürlich alle hoffen, ist eine Heilung. Und darum geht's letztendlich.
Zwei Fragen dazu natürlich. Kannst du uns noch ein bisschen mitnehmen über die Ausmaße der Organisation? Also in welchen Weltteilen organisieren, wie viele Mitarbeitende? Denn ich denke, das ist schon eine relativ eine deutliche Wucht. Und dann zweitens, was genau du da machst?
Also was wahrscheinlich schon mal ganz interessant ist, dass ein Drittel dieser über 600 Mitarbeiter selber Typ 1 Diabetes haben. Und ich bin der erste Arzt, den sie sozusagen eingestellt haben. Also es ist eine Organisation, die, sag ich mal, im weitesten Sinne eine Selbsthilfeorganisation ist. Und dadurch geht es natürlich auch um alles, was das Leben von Menschen mit Typ 1 Diabetes erstmal besser macht. Wir wissen alle, dass das mit der Heilung eben noch ein kleines bisschen dauert. Und auf diesem Weg haben natürlich die Menschen mit Typ 1 Diabetes auch eine Menge andere Wünsche, wo es sozusagen weitergehen soll. Aber es soll eben deutliche Verbesserungen geben. Und was ist jetzt mein Job dabei? Es wird klar, dass es hierbei, es gibt, sag ich mal, sozusagen drei große Gebiete. Das eine ist sozusagen die Lobbyarbeit, dass man Politikern sich klar macht, dass Typ 1 Diabetes eben auch eine wichtige Erkrankung ist, die Unterstützung braucht. Und das, diese Gruppe nennt sich Advocacy, ja, sozusagen. Ich würde das immer Lobbyarbeit sozusagen nennen, bei allen Gebieten sich eben dafür einzusetzen, dass Typ 1 Diabetes nicht hinten runterfällt. Das macht meine Kollegin Lynn Starr und ihr Team. Und das Team arbeitet zum Beispiel auch in Europa. Wir haben also durchaus auch zum Beispiel für die Arbeit in den Zulassungsbehörden auch einen Spezialisten, Nasir, der sich eben um die europäische Zulassungsbehörden kümmert. Und die Anja kümmert sich eben genau darum, auch dort die Leute, die Politiker, auch zum Beispiel im Europäischen Parlament anzusprechen, die da das Sagen haben. Der größte Teil unserer Organisation ist natürlich Research, also die Forschung. Sanjoy Dutta leitet dieses Gebiet, aber die Carmen Hurtado, die in Spanien sitzt, kümmert sich also auch zum Beispiel um die europäische Forschung, und so wird auch in Europa viele Millionen Dollar eingesetzt, die für die europäische Forschung sind. Denn ganz klar, Aaron Kowalski, der natürlich selber auch Typ 1 Diabetes hat, der unser CEO, unser Chef ist, der sagt, mir ist es doch völlig egal, auf welchem Platz der Erde ein Fortschritt im Rahmen für Typ 1 Diabetes passiert. Hauptsache, er passiert.
Und der dritte Teil, du hast gesagt, das sind drei Teile, genau.
Ah ja, genau. Siehst du, das ist natürlich jetzt der neue Teil, der gekommen ist, nämlich letztendlich Medical Affairs, also die Sachen, die sich um das Medizinische kümmern. Denn die Organisation hat eben festgestellt, es kommt eben auch darauf an, dass es letztendlich bei den Menschen mit Typ 1 Diabetes ankommt. Und da muss sozusagen im weitesten Sinne die medizinische Community eben auch Bescheid wissen. Also wenn es zum Beispiel einer der größten Erfolge von Breakthrough T1D, und ich glaube, das können ja gerade auch viele Eltern im Moment jetzt sehr gut nachvollziehen, aber natürlich auch Erwachsene, ist eben AID, also das heißt die schlaue Insulinpumpe, von denen es ja nun jetzt viele kommerzielle Systeme gibt, aber sagen wir mal so, von nicht so allzu langer Zeit war es für uns ja völlig unvorstellbar, dass man also eine Pumpe automatisch steuern kann mit einem kontinuierlichen Glukosesensor. Und dass es das gibt, das hat, glaube ich, eben, muss man ganz ehrlich sagen, zum großen Teil Breakthrough geschafft, indem sie eben diese Forschung unterstützt haben und vor allen Dingen auch das Umdenken der amerikanischen Zulassungsbehörde FDA völlig geändert hat. Es war im Grunde genommen noch vor nicht allzu langer Zeit für die Zulassungsbehörde unvorstellbar, dass eine Insulinpumpe hoch und runter gestellt wird in der Insulinabgabe. Das war eine ärztliche Aufgabe so gar nicht. Also man hat sogar in Frage gestellt, ob ein Mensch mit Diabetes das selber machen soll. Das der falsche Weg ist und das falsche Herangehen. Das war eben zum Beispiel die Aufgabe der Lobbyarbeit. Und insofern war das eben einer der großen Durchbrüche, die damals eben noch die JDRF oder die eben jetzt Breakthrough T1D geschafft hat.
Also du sorgst mit dafür, dass diese Durchbrüche kommuniziert werden in die medizinische Community hinein, weltweit sozusagen.
Genau, dass man also die Sachen, die wir in der Forschung schaffen, dass man einerseits man muss ja nicht nur sagen den Ärzten, sondern wir wissen ja alle, es spielen ja Diabetesberaterinnen und viele, viele andere medizinische Mitarbeitende eine große Rolle, dass es ein Erfolg ist, denn es ist ja Typ 1 Diabetes, ist ein Team-Geschichte in jeder Hinsicht, wo eben viele verschiedene Professionen, ja, bis hin zum Sozialarbeiter, die Menschen mit Typ 1 Diabetes betreuen. Und dass die eben genau wissen, was gibt es jetzt Neues, wie muss ich den Menschen mit Diabetes optimal unterstützen, damit tatsächlich diese Sachen auch richtig und gut eingesetzt werden.
Und wie viel Zeit investierst du pro Woche, sagen wir, oder pro Monat für den Job?
Jetzt schmunzle ich nur. Das ist ja auch eine Herzensaufgabe und macht mir sehr, sehr viel Spaß. Also ich versuche auch mal an einem Wochenende an was anderes zu denken.
Was ich jetzt gerne noch wissen würde, also wenn Forschung ja so eine große Rolle spielt, wie kann man sich das vorstellen? Werden Forschungsvorhaben von euch unterstützt oder initiiert ihr auch welche? Und nach welchen Kriterien wird da vielleicht auch ausgesucht und vorgegangen?
Also wie gesagt, der allergrößte Anteil dessen, was gemacht wird, sind Forschungsprojekte. Und wir sitzen also jeden Montag allgemein zusammen im Rahmen unseres ganzen Teams. Und zu diesem Team gehören natürlich dann eben auch Leute, die sich um die Mitteleinwerbung, also um Spenden sozusagen kümmern. Dazu gehört natürlich auch Marketing, damit man eben tatsächlich auch weiß, dass es uns gibt. Dazu gehört eine IT-Abteilung, denn sozusagen heutzutage ohne das geht es auch nicht. Natürlich haben wir sogar eine Rechtsabteilung dabei, die aufpasst, dass auch alles sozusagen richtig geht. Und wir haben eben viele Millionen Dollar. In diesem Jahr planen wir über 200 Millionen Dollar einzusetzen. Und da wird eben überlegt, wo ist im Moment der größte Bedarf, nicht? Und das ändert sich dann zum Beispiel auch, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, okay, die automatische Insulindosierung, die schlauen Insulinpumpen, das ist jetzt sehr in den Händen der Industrie inzwischen. Da brauchen wir nur noch für einzelne Sachen Forschung machen. Das zum Beispiel das neueste Beispiel ist auch der kontinuierliche Ketonsensor. Also es gibt jetzt auch die Möglichkeit, nicht nur kontinuierlich Zucker zu messen, sondern eben auch Keton zu messen. Auch da hat Breakthrough T1D mit dran gearbeitet. Aber, und da kommt dann jetzt zum Beispiel eben meine Rolle in Frage, ja, wie müssen wir denn mit den Werten des Ketonsensors umgehen? Und das ist jetzt wiederum im Grunde genommen die medizinische Arbeit. Also jetzt sozusagen die Experten, die Wissenschaftler, aber eben auch die Ärzte, die Diabetesberater, alle die zusammenzusetzen, damit wir uns jetzt überlegen, wenn man jetzt so einen Ketonsensor hat, wie muss der eingesetzt werden? Bei welchem Wert muss ein Alarm kommen? soll der Alarm für alle Menschen gleich sein. Und da, das ist dann auch etwas, was Breakthrough TOD macht, dass es also Experten rund um die Welt zusammenruft und sagt so, jetzt gucken wir uns mal die Daten an und machen eine Empfehlung, damit die Medical Community auch weiß, wenn es diesen Ketonsensor im Jahr Anfang 2026 gibt, wie man den richtig einsetzt. Und wie man dann eben, und dafür braucht man natürlich auch Geld, und wie das im Einzelnen gemacht wird, das besprechen wir dann eben sozusagen zusammen und ja, und schauen dann eben, wen spricht man an, damit das sozusagen vorangeht.
Und was schätzt du selbst, wird der nächste Durchbruch sein der Organisation? Was wird es vielleicht in den nächsten 1 bis 3 Jahren zu vermelden geben?
Also das, was wir jetzt angekündigt haben beim letzten World Diabetes Day, also letzten November, ist das Project ACT, A-C-T. Und ACT heißt ja so viel auch wie wir müssen was tun und wird aber abgekürzt, heißt Advanced Cell Therapy, also Advancing Cell Therapy, die Zelltherapie voranbringen. Und der ja mit Abstand größte Batzen der Millionen, die uns zur Verfügung stehen, werden jetzt in die Zelltherapie gesetzt, weil wir davon ausgehen, dass die Behandlung mit Stammzellen oder überhaupt eben mit Zellen, die Insulin produzieren, jetzt in der absehbaren Zeit möglich ist. Und das kommt natürlich einer Heilung dann schon sehr, sehr nahe. Die ersten Menschen, die eine solche Behandlung bekommen haben, müssen kein Insulin mehr spritzen, müssen eine Immunsuppression nehmen. Das heißt also genau wie bei jeder Transplantation, weil das wissen wir ja auch von den Zwillingen, wenn man einem Zwilling sozusagen die Insulin produzierenden Zellen des anderen Zwillings nimmt, kriegt er trotzdem wieder Diabetes, weil natürlich die Autoimmunkrankheit immer noch da ist. Also in dieser Stufe müssen wir weiter eine Unterdrückung des Immunsystems machen, damit die Zellen nicht gleich wieder kaputt gehen. Aber derjenige muss eben kein Insulin mehr spritzen, wenn die Zellen erst einmal angewachsen sind. Und das klappt eben. Und da gibt es in der letzten Zeit, ja, man kann hier fast von Tagen sprechen, immer wieder große weitere Fortschritte. Und das wird von Breakthrough TOD eben mit Millionen gefördert.
Jetzt war ja schon viel die Rede von Lissabon und New York. Hast du denn auch noch Verbindungen nach Deutschland? Also ich denke da zum Beispiel auch an die Forschung in München, an Frau Professor Ziegler, die ja auch in die Richtung Heilung forscht. Gibt es da auch Verbindungen?
Natürlich, also auch gerade Frau Ziegler, Annette Ziegler aus München und ihr Team werden auch von Breakthrough T1D sehr unterstützt. Und das ist also sozusagen eine andere Richtung, wo wir auch sehr viel Geld mit investieren. Das sind die sogenannten krankheitsverändernden Therapien, Disease Modifying Therapy. Das heißt, dass wir also wissen, dass wir Typ-1-Diabetes viel früher erkennen können, als es bisher gewesen ist. Das heißt, man muss also nicht warten, bis derjenige die typischen Symptome wie Durst, häufiges Wasserlasten und Gewichtsabnahme hat oder im schlimmsten Fall dann eben sogar die sogenannte Ketoazidose, also diese Zuckerentgleisung, wo man also kein Insulin mehr hat und letztendlich unter Umständen sogar auf der Intensivstation landet, weil der Körper aufgrund einer völligen Übersäuerung eben nicht mehr richtig funktioniert. Und das kann man eben jetzt viel früher entdecken durch die sogenannten Antikörper, die man mit einer kleinen Blutprobe aus dem, sogar eben nicht mal unbedingt aus der Vene nehmen muss. Und das kann man schon bei kleinen Kindern machen. Und deshalb wird es ja überall jetzt auch überlegt, soll man eben eine Art Früherkennung machen, dass man eben schon im Vorschulalter oder eben bei Schulkindern eine Blutprobe abnimmt, um diese Antikörper nachzuweisen, weil man dann weiß, wer Typ 1 Diabetes schon hat, obwohl die typischen Symptome nicht da sind. Und dann fragt sich natürlich, kann man das auch behandeln? Und da gibt es ja jetzt in verschiedenen Ländern, in Amerika, in Israel, in den Vereinigten Arabischen Emiraten, wo das schon offiziell zugelassen ist. Bei uns kommt man auch jetzt schon langsam auch an dieses Medikament heran, was man von bei Kindern ab 8 Jahren einsetzen kann, die also diese Antikörper im Blut haben und wo man dann schon die ersten Veränderungen des Zuckerstoffwechsels sehen kann. Und mit diesem Medikament namens Teplizumab kann man im Durchschnitt 3 Jahre das Auftreten einer Insulinbedürftigkeit verzögern. Es gibt aber auch schon einzelne Leute, die haben 10 Jahre lang kein Insulin, die das bekommen haben. Also auch da, sage ich mal, haben wir jetzt eine Behandlungsmöglichkeit, die jetzt immer mehr Zulassung findet. In Deutschland ist sie noch nicht offiziell zugelassen, aber es gibt auch in Deutschland schon die ersten, die damit, glaube ich, behandelt werden konnten.
Und ergänzen sich diese beiden Forschungsstränge auch in irgendeiner Art und Weise, also die Stammzelltherapie und eben diese Früherkennung, kann sich das ergänzen?
Ja, absolut. Denn ich meine, das ist sozusagen der große Wandel jetzt in der Typ-1-Diabetes-Therapie. Es geht hier jetzt eben nicht mehr nur ums Insulin. Das Insulin ist ja so ein bisschen eine symptomatische Behandlung und nicht eine Behandlung, die jetzt in irgendeiner Weise die Ursache des Typ-1-Diabetes angeht. Und das ist ja gerade das Spannende, dass wir jetzt sagen, Moment mal, Typ-1-Diabetes ist eben eine Autoimmunkrankheit und ist ein großer Unterschied zum Typ-2-Diabetes, der eben eine Stoffwechselerkrankung in dem Sinne ist. Deshalb auch die Notwendigkeit, jetzt den Namen der Organisation zu ändern, damit eben klar ist, es ist eben hier Juvenile Diabetes, damit ist der Typ-2-Diabetes in dem Fall nicht eingeschlossen, weil das eben eine andere Erkrankung ist. Indem man jetzt eben früh erkennt und die zugrunde liegende Autoimmunkrankheit behandelt, entweder eben mit Medikamenten, die die Zellen noch erhalten, wenn sie da sind, oder eben mit Medikamenten und Zellen dort, wo die Zellen eben nicht mehr da sind. Das ist ja eine Art Kontinuum. Und das erfordert jetzt bei den Diabetesärzten, bei den Diabetes-Teams, ein Verständnis der Immuntherapie, der Immunologie. Und das ist natürlich ein völlig neues Gebiet. Und da kommen wir dann wieder zu meinem Job des Medical Officers, dass ich mir jetzt eben Gedanken mache, wie bereiten wir die Diabetes-Teams vor, dass sie also nicht nur wissen, wie Insulin rauf und runter geht und wie man einen kontinuierlichen Sensor anlegt oder eben eine Insulinpumpe programmiert, sondern dass man eben auch weiß, macht man das, indem man ein Immunmedikament, wie zum Beispiel Teplizumab gibt, was muss man da im Einzelnen wissen? Bis dahin, wie sucht man einen Menschen aus, der geeignet ist für eine Stammzellbehandlung? Und wie macht man so eine Stammzellbehandlung? Und wie sieht ein Zentrum, ein Typ-1-Diabetes-Zentrum aus, was eben diese gesamte Gruppe der Behandlungsmöglichkeiten anbieten kann. Da zum Beispiel die Stammzelltherapie ist in den Händen der Chirurgen. Ich meine, mein bester Freund ist Chirurg, aber der hat von Diabetes, also das kann ich jetzt mal so sagen, gar keine Ahnung. Und sage ich mal, auch die Stammzellexperten sind nicht unbedingt Diabetesexperten, nicht? Und da muss man jetzt so ein bisschen zusammenkommen und sich auch überlegen, wie soll das in der Zukunft aussehen? Denn diese Zukunft ist jetzt. Jetzt müssen wir im Grunde genommen die Voraussetzungen schaffen, damit, wenn die Forschung diese Therapien fertig hat, tatsächlich das umsetzen können im täglichen Leben, wir eben dann auch Diabetesexperten haben, die das machen können.
Das hört sich jetzt nicht ganz danach an, als ob du so richtig draußen bist aus der praktischen Diabetologie. Aber aus dem Klinikbetrieb bist du auf jeden Fall raus. Und wie fühlt sich das an für dich jetzt so neuerdings?
Schön ist ja, dass ich sozusagen da weitermache, wo ich im Grunde genommen schon 40 Jahren immer da gewesen bin, sich eben zu überlegen, ja, wie setzen wir die neuen Therapien um, was muss gemacht werden? Und die Erfahrung, die man da hat, ja, weiter einzusetzen, aber in einem bisschen anderen Gebiet, ist sehr, sehr schön. Natürlich war das sehr hart aufzuhören, Menschen mit Diabetes direkt zu betreuen und eben keine Sprechstunde mehr zu haben. Also meine letzte Sprechstunde Ende März letzten Jahres, das werde ich nie vergessen. Nicht? Das war schon auch ein schwieriger Schritt. Auf der anderen Seite, wenn man eben nicht mehr der Jüngste ist, ist es ja auch für die grauen Zellen ganz gut, sich mit neuen Sachen zu beschäftigen. Und das hält ja auch frisch und ja, und dass mir das halt einfach sehr, sehr viel Spaß macht und ja, dass das auch eine tolle Chance ist, dieses ganze Wissen, ja, nicht nur beim Gärtnern im Kopfloch zu haben, sondern tatsächlich auch praktisch in Diskussionen einzubringen, ist natürlich schön.
Nun sind wir ja, ich nehme mich da natürlich nicht aus, Babyboomer, du gehörst auch dazu. Hast du denn für Menschen, die jetzt dann bald, also bei unseren Zuhörenden sind da mit Sicherheit einige dabei, einen ultimativen Tipp, also vor allem für Ex- oder Kolleginnen und Kollegen von dir aus der Diabetologie, die demnächst ausscheiden aus dem Medizinbetrieb, hast du einen Tipp für die Menschen?
Na, der Tipp, den ich für diese Menschen geben würde, ich meine, das hat ja das Leben immer weiter geprägt und dass man letztendlich zum Beispiel in der ehrenamtlichen Tätigkeit Sachen machen kann oder sich eben dafür einsetzen kann. Also zum Beispiel eben so eine Organisation wie Breakthrough Tumor, die lebt eben ganz viel von den Ehrenamtlichen. Wenn die nicht sozusagen sich einsetzen für so eine Organisation und sagen, pass mal auf, du hast doch hier eine Immobilie, die du irgendwie hast niemand, der das vererbt bekommt, gibt doch so etwas zum Beispiel für so eine Organisation oder und so weiter. Nicht? Ich meine, das sind ja viele große Spenden, die diese Organisation kriegt und die kriegt sie deshalb, weil sich Menschen da einsetzen in ihrem Bekanntenkreis und so weiter oder eben Geld sammeln oder für Aufmerksamkeit sorgen. Das ist ja in jedem Land auch wieder mal ein bisschen anders. Es gibt Breakthrough-D1D-Organisationen in Australien, es gibt sie in Israel, es gibt sie in Kanada und wir überlegen jetzt eben, wie arbeiten wir mit den Organisationen, die es bereits schon zum Beispiel in Europa gibt, zusammen. Denn es macht ja jetzt nicht Sinn, dass das Ganze, ich sag mal, der große Erfolg, den Breakthrough hat, ist, dass es nicht viele, viele kleine Organisationen gibt, sondern dass es eine große strategische Organisation gibt. Ja, es geht ja hier um große Geldsummen, die notwendig sind, um diese Forschung zu machen. Und da muss man eben auch eine gemeinsame Strategie haben und das kann man mit vielen kleinen Organisationen nicht machen. Und es ist natürlich unsere Hoffnung, dass dieses Verständnis eben auch weiter ist und dass man eben bei den existierenden Organisationen sagt, okay, das ist gut, dass Breakthrough da ist, denn das kann natürlich eine kleine Organisation mit, sag ich mal, 10 Mitarbeitern nicht das leisten, was die über 600 weltweiten Mitarbeiter bei Breakthrough D1D leisten können.
Gibt es denn noch Kontakt zu den alten Hannoveraner Kolleginnen und Kollegen und werden die vielleicht auch schon angeworben für Breakthrough?
Ach naja, natürlich. Also ich meine, klar, habe ich immer noch mit meinen deutschen Freunden und Kollegen einen engen Kontakt und wir machen durchaus immer noch Sachen zusammen. Es geht ja übers Kollegiale hinaus. Man wird ja dann, kennt sich persönlich auch, ist ja auch befreundet. Und insofern ist man eigentlich aus den Augen. Und es gibt über WhatsApp und sonst was immer schnell mal einen kleinen Austausch über dies oder das. Oder Mensch, ich habe jetzt das gesehen, was muss ich denn jetzt davon halten? Denn es ist natürlich so, dass wir auch eine Menge Information haben und da kann ich dann auch immer manches dann so ein bisschen in die Perspektive setzen und sagen, ja, was ist zum Beispiel, ist jetzt in China auch große Fortschritte gemacht worden. Sag mal, wir haben das gelesen. Wie schätzt ihr das denn hier ein, was da in China gemacht wird? Ist das reell oder nicht und so, was habt ihr für Informationen und so weiter und so fort. Aber umgekehrt frage ich natürlich auch, sag mal, wie sieht denn das jetzt aus mit den Insulinpumpen in Deutschland? Was kann man da lernen für die Welt, wie man das eben in anderen Bereichen gut einsetzen kann? Was macht ihr da für Fortschritte und so? Also die Kontakte sind alle noch da.
Thomas, auch du kommst nicht aus dieser Session raus, ohne eine dumme Frage von uns gestellt zu bekommen. Die kommt jetzt nämlich.
Das sind meistens die besten.
Dumme Frage.
Also Thomas, muss man eigentlich selbst Kinder haben, um ein guter Pädiater zu sein? Oder muss man selbst Diabetes haben, um ein guter Diabetologe zu sein?
Ja, das ist gar keine dumme Frage, sondern es ist eine sehr schlaue Frage. Also die erste Antwort bezüglich des Kinderarztes: Ich habe viele kinderärztliche Kollegen, die keine eigenen Kinder haben und sehr gute Kinderärzte sind. Also insofern glaube ich, ist das nicht notwendig. Und das Gleiche, glaube ich, gilt auch für die Diabetes-Profis. Ich glaube nicht, dass man selber Diabetes haben muss, um ein guter Diabetes-Profi zu sein. Aber natürlich ist es etwas anderes, wenn man eine eigene Erfahrung hat, hat man eben manchmal ein bisschen mehr Perspektive in den Sachen. Und ich glaube, das ist für die Leute, die entweder keine Kinder haben oder nicht selber Diabetes haben, ganz wichtig, sich klar zu machen, der Mensch, der mir dort gegenüber sitzt, der hat 24 Stunden, 7 Tage pro Woche damit zu tun. Und der hat vielleicht Einblicke, die du, der keinen Diabetes hat, und dazu gehöre ich ja auch, nicht so richtig einschätzen kann. Man soll das nicht unterschätzen.
Ja, wobei die Frage ja natürlich bei diesen beiden Fachrichtungen gut passt, aber Chirurgen zum Beispiel operieren sich ja auch nicht ständig selbst oder haben schon viele Operationen selbst hinter sich oder so, ne? Also bei den meisten Ärzten oder Fachrichtungen kann man die Frage ja so gar nicht stellen. Jetzt hat ja Günther vorhin schon mal gefragt, was ist denn zu erwarten in den nächsten 1 bis 3 Jahren, um das nochmal ein bisschen einzugrenzen. Was wird denn vielleicht deine Organisation in diesem Jahr auf zum Beispiel internationalen Kongressen Neues berichten können von Aktivitäten oder auch von Forschungsergebnissen?
Also ich sage mal so, du sprichst davon in den nächsten 3 Jahren. Ich gehe davon aus, dass wir in 3 Jahren in Amerika die erste Zulassung eines Off-the-Shelf-Cell-Product, das heißt also, was sozusagen im Regal steht und das ich also aus dem Regal rausnehme und dann für einen Patienten fertig habe, also nicht mehr Zellen, die von Menschen kommen, die verstorben sind, sondern eben die industriell hergestellt sind, dass es dafür eine Zulassung gibt. Und ich denke, dabei bleibt es auch nicht. Es geht ja immer schneller. Es gibt neue Medikamente, die das Immunsystem eben sehr positiv evaluieren. Das, denke ich, auch da wird es große Fortschritte geben. Und das ist, ich habe ja schon von den Fortschritten bei den Chinesen gesprochen. In der letzten Woche sind Forschende aus Schweden, ist berichtet worden, wo Zellen in den Arm gebracht worden sind, die auch wieder Insulin produzieren. Schon im ersten Monat, nachdem da das Transplantat eingegeben wird. Also da passiert im Moment so viel und Breakthrough T1D ist mittendrin.
Thomas, wir kommen zum Schluss. Noch 2 kurze Fragen an dich. Auf welchen internationalen Kongressen oder auch deutschen Kongressen wird man dich denn treffen können dieses Jahr? Was ja noch sehr jung ist, hast du dir schon einen Plan gemacht?
Ja, klar. Und da geht's um Prioritäten. Ich bin natürlich bei all den internationalen Kongressen mit dabei, aber zum Beispiel macht Hannover auch im Juni einen Kurs für junge Diabetologen weltweit. Und da bin ich natürlich auch mit dabei. Also wir machen eine Menge Sachen. Ich war ja auch letztes Jahr bei der Deutschen Diabetesgesellschaft ja, also man sieht mich auch in Deutschland immer wieder und da freue ich mich auch drauf.
Und noch eine persönliche Note. Nun haben wir schon gehört, Hannover, wo du lange gearbeitet hast, Berlin, wo du herkommst oder lange gelebt hast. Jetzt bist du gerade in New York und in Lissabon hast du auch Portugal zu schätzen gelernt. Wo bist du am liebsten in der Welt?
Ich bin immer dort, wo meine Familie ist, immer am allerliebsten. Ich war jetzt am Wochenende mit meinen Kindern in New York unterwegs oder 2 und das hat sehr viel Spaß gemacht. Dann fühlt man sich in New York sehr wohl, aber die wohnen natürlich in Deutschland, dann freue ich mich dort und meine Frau wohnt in Portugal. Das ist natürlich das Allerwichtigste. Also meine Heimat ist jetzt Portugal. Und ja, natürlich gucke ich sowohl bei Hertha BSC wie nach bei Hannover immer, aber im Stadion sitze ich im Moment in Benfica Lissabon.
Ja, dann herzlichen Dank für das kurzweilige und sehr informative Gespräch. Vielen Dank für deine Zeit, würde ich sagen.
War mir ein großes Vergnügen. Wie gesagt, wir gehen ja auch schon einen langen gemeinsamen Weg und auch bei euch hat sich ja sehr viel Neues getan. Und dass wir jetzt hier so einen tollen Podcast machen, finde ich natürlich auch absolut super. Und ich freue mich, dass die alten Kontakte alle da sind. Wünsche auch allen meinen Freunden und Bekannten und Kollegen und so weiter, all den Menschen, die ich kenne, die mich kennen, alles Liebe und Gute für das neue Jahr. Und ich denke, die Hoffnung, dass sich große Veränderungen in der Diabetologie tun, ja, wenn ich da so ein bisschen Hoffnung mitgebracht habe, die ich selber auch habe, dann freue ich mich sehr.
Hast du ganz bestimmt. Danke auch von meiner Seite, lieber Thomas. Ich freue mich sehr, dass wir endlich mal wieder ein bisschen miteinander reden konnten.
Ganz meinerseits.
Das war O-Ton Diabetologie, der Podcast für Expertinnen und Experten aus der Diabetologie. Heute mit Professor Thomas Danne. Unser Dank geht an die Kolleginnen und Kollegen Anna Romalis, Nils Kreff und Christian Duda aus dem Digitalteam sowie Jochen Schlabing aus der Redaktion. Bis bald, sagen Günther Nuber und
Nicole Finkenauer.
Das war O-Ton Diabetologie, der Podcast für Diabetesexpertinnen. Dieser Podcast richtet sich an Diabetesteams sowie Medizinstudierende und Interessierte. Dies ist ein Produkt der Matrix Group. We Care for Media Solutions.